Tom Avery ist ein erfolgreicher Augenarzt aus Kalifornien. Sein Sohn Daniel hatte seine Promotion abgebrochen und wollte die Welt sehen. Noch bis kurz vor seiner Abreise hat er versucht, seinen Vater zu überreden, diese Reise doch mit ihm gemeinsam anzutreten. Nachdem Tom am Telefon vom Tod Daniels erfährt, reist er jetzt dann gezwungenermaßen nach Frankreich, um den Leichnam seines Sohnes zu identifizieren. Tom beschließt, seinen Sohn Daniel nicht in die USA zu überführen, also den Leichnam von ihm, sondern ihn einäschern zu lassen und gemeinsam mit der Asche den Weg zu vollenden, den Daniel begonnen hatte. Den Camino nach Santiago de Compostela. Sehr schnell stellt er fest, dass der Camino kein einsamer Weg ist. Unterwegs trifft er einige andere Menschen, der Holländer Joost, die Kanadierin Sarah und der Ire Jack werden Toms Begleiter. Und jeder hat so seine ganz eigenen Gründe, warum er den Camino macht. Ja, ganz viele verschiedene Gründe, sich auf diesen Weg zu machen. Manchmal gibt es ja im Leben so Dinge, da tun andere etwas und man ist stolz darauf. Ja, ihr kennt das alles so, Weltmeisterschaft, 11 Jungs holen einen Titel, ganz Deutschland ist Weltmeister, yeah, olé. So ein ganz klein bisschen geht's mir auch so. Jetzt nicht in Bezug auf die Weltmeisterschaft, aber ich bin stolz auf meinen Vater. Mein Vater hat sich letztes Jahr einen Lebenstraum verwirklicht und ist den Camino komplett gelaufen. Und davor habe ich einen riesen Respekt. Ich finde, es ist eine ganz, ganz große Leistung. Ich wollte auch von ihm das Gleiche wissen, wie jetzt von den Vieren im Film. Und ich habe ihn gefragt, hey, warum hast du das eigentlich gemacht? Weil er war so rund 8 Wochen unterwegs, hat das alles so auf sich genommen und ich wollte wissen, hey, was hat dich bewegt? Was waren deine Gründe dafür? Das Erste, er wollte aufhören, Träume nur zu träumen. Der Camino war so ein Lebenstraum von ihm. Gesagt, es gibt so 2 Dinge in Amerika, bis nach Feuerland, so eine Route mal zu fahren und den Camino zu laufen. Und irgendwann war es hier in einer Predigt, da habe ich diesen Satz von Walt Disney benutzt und habe gesagt, höre auf, also träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und genau das war sein Punkt, wo er gesagt hat, so, und jetzt will ich das umsetzen. Das Zweite war, er hat sich gewünscht, diese Leistung zu vollbringen. Einfach, es war eine Riesenleistung und er wollte sie geschafft haben. Und das Dritte, und das hat mich eigentlich am meisten berührt, mein Vater ist letztes Jahr in Rente gegangen. Das Ende seines vermeintlich bezahlten Arbeitslebens. Und das Arbeitsleben war ein ganz großer Teil seines Lebens. Das hat viel für ihn ausgemacht. Und er hat gesagt, hey, ich möchte an diesem Punkt so einen wirklichen Cut machen. Ich möchte einen Abschnitt machen und sagen, das ist vorbei und etwas Neues beginnt. Und ich muss sagen, für mich ist das eine der vernünftigsten Möglichkeiten, mit diesem Cut im Leben umzugehen, weil ich kenne mittlerweile einige Leute, die in Rente gegangen sind und mit diesem Schritt Riesenprobleme haben. Nochmal Respekt vor dieser Leistung. Was ich krass fand, und das stimmt mein Vater mit dem Film total überein, er sagte, weißt du Mike, eigentlich geht es gar nicht um den Weg. Also der Punkt war nicht, dass er jetzt unbedingt Frankreich, Spanien, die Dinge sehen wollte. Er sagte, im Prinzip hätte es auch von Hamburg nach München sein können. Es ging nicht um diesen speziellen Weg. Der Camino, der Weg, ist mehr ein Sinnbild, eine Metapher für etwas ganz anderes. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Deutschunterricht erinnert, ob das positive oder negative Erinnerungen auslöst. Metaphern ist eigentlich ein Fremdwort und meint Sinnbild für etwas stehend. Und der Weg ist, glaube ich, so die älteste Metapher, die wir kennen. Der Weg als ein Sinnbild für Dinge im Leben. Der Jack überschlägt sich ja beinahe. Also was er dann alles so geschwind in 20 Sekunden runterspult, wofür der Weg alles stehen kann im Leben. Aber bleiben wir nochmal speziell bei dem Camino und dem, was sie dort erleben. Es gibt einen offiziellen Startpunkt. In Frankreich, Saint-Jean, geht dieser Weg los. Übertragen jetzt auf unser Leben, du hast einen Startpunkt, ja, die Geburt zum Beispiel. Aber jeder hat andere Bedingungen, wie er an diesen Startpunkt kommt. Was bringt er mit, was bringt ihn dorthin? Ist er arm, reich, gebildet, eher einfach gestrickt, politisch frei oder unterdrückt? Kommt aus einer großen, aus einer kleinen Familie, traditionsbewusst oder eher ignorant? Ist er religiös? Jeder hat andere Voraussetzungen, die er an diesen Start mitbringt. Und jeder definiert den Start anders. Sie werden gefragt, wo hast du begonnen? Der eine sagt schon Saint-Jean, das ist der offizielle Start. Aber einer sagt in Paris, sie sagt in Kanada. Manche Menschen sagen von sich selber, ihr Lebensweg hat erst begonnen in dem Moment, als sie ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Aber das ist ja eigentlich wieder eine Metapher. Ihr Leben hat genauso nach der Geburt begonnen, wie deins und meins und aller anderen ihren auch. Und doch messen sie diesem Punkt, als sie Jesus ihr Leben gegeben haben, so eine Bedeutung zu, dass sie sagen, das ist mein Startpunkt. Und jeder entwickelt unterwegs die unterschiedlichsten Motive, warum er weiterläuft. Warum bist du auf deinem Lebensweg noch unterwegs? Was motiviert dich, morgens aufzustehen und weiterzulaufen? Was uns Menschen aber irgendwie alle verbindet, so unterschiedlich wir sind, aber was wir so alle gemeinsam haben, das ist die Tatsache, dass wir unterwegs sind. Mal egal in welcher Religion, egal in welcher Philosophie, weltweit du dich beschäftigst mit Menschen, es ist immer so die Rede davon, wir sind unterwegs, auf einer Lebensreise, auf einem Lebensweg. Wir empfinden das Leben als einen Weg auf etwas zu. Also auch das scheint irgendwie ganz tief in uns verwurzelt zu sein, dieses zielgerichtet zu sein, auf etwas hinzulaufen. Als ich diesen Film mir angeschaut habe, da ist in mir drin was ganz Komisches passiert. Ich hatte so unterschwellig, wurde ich von Minute zu Minute so ein bisschen aggro. Der Film fing an, mich zu nerven. Jetzt hatte ihn meine Frau aber schon ausgesucht für die Serie, also musste ich ihn mir auch weiter anschauen. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Warum reagiere ich auf den Film? Und eigentlich muss ich zugeben, das ist eine positive Sache, wenn du auf Filme reagierst. So etwa bei Minute 60 habe ich auf einmal gecheckt, was es ist, was mich so aggro macht. In diesem Film gibt es abartig viele Momente, die einfach nur angerissen werden. Gespräche, Begegnungen, Beziehungen, Handlungsstränge. Es wird nur angerissen und blub, weg. Und nach 60 Minuten saß ich da und sagte so, meine Güte, könnt ihr mal irgendwas zu Ende bringen? Und ich bin da sehr ungeduldig bei so Dingen. Und das hat mich zunehmend genervt an dem Film. Ich habe mit meinem Vater darüber geredet und ich habe ihm gesagt, wie es mir so ging damit. Und er lächelte und sagte, weißt du, Mike, genau das war meine Erfahrung auf dem Camino. Der Film spiegelt unterschwellig genau das wider, was ich dort 8 Wochen erlebt habe. Der Camino besteht nur aus Anrissen. Du triffst Leute und die laufen weiter oder du läufst weiter. Du führst Gespräche, du erzählst aus deinem Leben, aber eigentlich nur so ein Lichtblick, ein Ereignis, aber nicht das, was dahinter steht. Und eigentlich besteht so dieser ganze Camino aus unfertigen Dingen. Und da habe ich gemerkt, wie tief diese Metapher eigentlich für unser Leben ist. Wie viele Dinge in unserem Leben sind nur angerissen. und nicht vollendet worden. Wie viele Beziehungen in unserem Leben haben auf einmal so ein Ende gefunden und du kannst gar keinen Endpunkt setzen. Du weißt gar nicht, warum hat man sich auseinandergelebt. Freundschaften sind irgendwie nicht mehr das, was sie waren. Und du kannst gar nicht sagen, warum. Dinge verändern sich und auf einmal ist alles anders, fühlt sich anders an, aber es gibt keine Vollendung. Und ich dachte, wow, krass. So tief greift dieser Film eigentlich ein Teil unseres Lebens auf. Und das Bild vom Leben als Weg, das geht noch tiefer. Das Leben ist wie ein Weg mit Höhen und Tiefen. Und ganz, ganz viele Menschen wollen diesen Weg nicht alleine gehen. Der Pilgerweg ist für viele so ein Weg, wo sie sagen, das mache ich alleine. Nein, ganz, ganz viele haben die Hoffnung, auf diesem Weg Gott zu begegnen. Harpe Kerkeling, berühmt geworden für sein Buch, Ich bin dann mal weg. Er ging eigentlich nicht so sehr jetzt unbedingt mit der Erwartung, ja, ich begegne Gott auf diesem Weg, aber genau das beschreibt er nachher. Wir haben in uns drin eine Sehnsucht, ob du Christ bist oder nicht. Wir haben diese Sehnsucht, den Lebensweg nicht alleine zu gehen. Christen behaupten, dass Jesus diesen Weg mit ihnen geht. Es wird schon angesprochen hier, diese Jakobsmuschel, die gehört wohl zu jedem ordentlichen Pilger dazu. Die haftet man sich so an den Rucksack oder irgendwo hin. Für viele ist das so eine Art Talisman, so ein Glücksbringer. Hängt natürlich auch viel Aberglaube dran. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die Jesus genauso verwenden. Für sie ist Jesus auch so ein Talisman, den man sich so irgendwo anheftet, der so mit in den Rucksack irgendwie reinkommt. Er ist schon dabei, klar, aber er hat so eher die Aufgabe so des Glückbringens. Für manche ist er eher so der Kumpel, der mitläuft, der halt im Leben dabei ist, mit dem man sich unterhält, dem Redebedürfnis irgendwie gerecht werden, wenn es so still wird. Aber er ist eher so der Kumpel an deiner Seite. Für manche ist Jesus der General, der vorweg marschiert, der den Takt angibt im Leben und wir haben zu gehorchen und hinterher zu laufen. Für manche Menschen ist Jesus eher so der Polizist am Wegesrand, der aufpasst, dass du ja nichts falsch machst. Dass moralisch alles richtig läuft und wehe, wehe, du machst etwas falsch, dann kommt die Trillerpfeife. Wie auch immer, Jesus haben sie alle mit dabei. Und natürlich nicht nur Jesus, sondern die Bibel. Und die Bibel, die ist so ein Reiseführer. Ja, die Bibel wird so verstanden, hey, egal wo ich hinkomme im Leben, an diesem Ort, lass mich kurz nachschlagen, hier gibt's die Erklärung, was muss ich beachten, was muss ich sehen, was gibt es hier und vor allem, was muss ich tun? Das steht in meinem Reiseführer drinnen. Ich kann das Hirn eigentlich zu Hause lassen, weil in meinem Reiseführer steht ganz genau drinnen, was ich als nächstes tun muss. Und genau so werden eben viele Dinge auch verstanden im Leben. Und da gibt es diese Szene in dem Film, die hat etwas in mir angesprochen. Der Jake sagt, hey, du läufst einfach so herum und kannst plötzlich mitten im Nirgendwo in der Nähe einer Käserei einen Hundekampf sehen. Was bedeutet dieser Hundekampf? Hä? Die Szene ist mir ganz krass ins Gesicht gesprungen. Und ich habe mir überlegt, was hat die ausgelöst in mir? Und ich habe gemerkt, hey, in dieser Szene wird etwas angetriggert, was urtypisch für uns Christen ist. Du gehst durch das Leben und im Leben kommt irgendein Ereignis und das allererste, du fragst dich nach dem Sinn. Ich möchte euch erklären, was ich meine. In Shenyang gab es in dieser Woche eine der heftigsten Explosionen, die die Welt bis jetzt gesehen hat. Ich habe das Video gesehen, dass es dort jemand mitgefilmt hat und mich hat es vom Fernsehschirm umgeschlagen. So unglaublich war diese Wucht, diese Explosion. Nepal, ein fürchterliches Erdbeben, nicht nur eins, mehrere, legt große Teile Nepals in Schutt und Asche. Der Olli ist gestern zurückgekommen, er war jetzt so ein paar Tage in Nepal, durfte sehen, sein Projekt nochmal besuchen, durfte selber auch Hilfe leisten vor Ort und ist berührt, er ist ergriffen von diesem Leid, was dort geschehen ist in Nepal. Über Japan fegte 2011 ein schrecklicher Tsunami hinweg. Meine Frau bekam vor circa 5 Wochen ganz, ganz heftige Schmerzen in ihrem Gesicht. Wisst ihr, was diese Ereignisse alle gleich haben? Alle gemeinsam, so unterschiedlich sie sind? Wir suchen nach einem Sinn. Vor allem wir Christen sind ganz vorne mit dabei. Wir sind überzeugt davon, sorry, ich muss es lesen, weil ich möchte genau sein. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Jesus-Reiseführer-Kombination für jeden Punkt in unserem Leben eine Erklärung hat. Und weil wir an dieser Erklärung so festhängen und weil wir so sicher sind, dass wir eine Erklärung haben, geben wir manchmal die haarsträubendsten Dinge von uns. Der Tsunami in Japan war ein paar Stunden alt. Da habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir gesagt hat, hey, das ist doch bestimmt die Strafe für den Unglauben in Japan. Die sind so gottlos, das ist die Strafe jetzt für das Land. Das ist noch offensichtlich, dass da was irgendwie schief läuft. Aber nehmen wir mal die Schmerzen meiner Frau, die sie seit 5 Wochen hat. Wisst ihr, was ich alles für Erklärungen hören musste? Was Christen sich alles einfallen lassen, um Dinge, die im Leben schwierig sind, zu erklären? Ich glaube, die Frage nach dem Sinn ist etwas, was ganz tief in uns drin ist. Sie bohrt und sie quält manchmal. Und ich möchte es euch nicht vorenthalten, wie der Film diese Szene auflöst.
Hundekampf in der Nähe einer Käserei ist vielleicht bloß ein Hundekampf in der Nähe einer Käserei.
Ha! Ja gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich muss vielleicht alles ein bisschen konservativer sehen und nicht versuchen, aus jeder Wegbiegung Bedeutung herauszufiltern.
Wie simpel. Was ist, wenn eine Explosion einfach nur eine Explosion ist? Wenn ein Tsunami einfach ein Tsunami ist? Und wenn meine Frau einfach Schmerzen hat? Ohne, dass sie eine tiefere Bedeutung haben? Ohne, dass sie eine Lektion für uns sind, die wir dringend lernen müssen? Es gibt diese bohrenden Fragen im Leben, diese quälenden Fragen. Und ich möchte sie nicht einfach wegdiskutieren. Wie kann Gott Leid zulassen? Wie kann es sein, dass wir für Dinge, zum Beispiel für Heilung, beten und es passiert nichts? Manchmal glaube ich, dass wir Christen zu schnelle, zu unüberlegte Antworten auf wirklich gute, schwierige Fragen geben. Ich glaube, wir haben uns selbst und unserem Weg einen Sinn verpasst. Und wenn dieser Sinn in Frage gestellt ist, dann stellen wir alles in Frage. Was, wenn der Sinn, den du deinem Leben gegeben hast, oder diese Erklärung, die du Situationen in deinem Leben gegeben hast, weg sind? Wenn sie dir gestohlen werden? Gibst du dann auch auf? Sagst du dann auch, boah, hey, das hatte doch alles keinen Sinn? Das ist doch alles irgendwie blödsinnig? Ich möchte euch von mir ganz persönlich berichten. Ich hatte 3, 4 extrem beschissene Wochen. Durch diese Sache, man kann jetzt einfach sagen, ja, deine Frau hat einfach einen Schmerz und es gibt medizinische Erklärungen und alles dafür. Aber der Punkt ist, es hat etwas in mir ausgelöst. Und es hat etwas in mir ausgelöst, was auf einmal ganz, ganz viel wieder hochgebracht hat, was in meinem Herzen verletzt ist. Wir sind seit 8 Jahren jetzt mit Gemeinde unterwegs. Ich habe vor 8 Jahren Gott mein Herz hingehalten und ich habe gesagt, hey, du darfst alles mit mir machen. Ich erlaube dir, mein Leben zu gebrauchen. Ich werde mich einsetzen. Und wir haben gemerkt, diese Gemeinde aufzubauen, das ist so dieser Sinn, der Auftrag, den wir haben. Und in dieser Zeit habe ich ganz, ganz viel mit Gott erlebt. Es kamen Menschen, die waren verletzt, seelisch, körperlich, alles Mögliche. Und wir haben gebetet und wir haben erlebt, wie sie heil wurden. Halleluja. Genial, Wunder sind geschehen. Und es kamen Menschen zu mir mit ihrer Verletzung und wir haben gebetet. Und wir haben gefastet und wir haben über eine Woche mit dem ganzen Leitungsteam gefastet und wir haben gesalbt und geölt und es ist nichts passiert. Gar nichts. Wir haben gebetet wie wild und ich durfte 2 Freunde von mir beerdigen, für die wir viel gebetet haben. Und auf einmal kommt das alles wieder in einem hoch und du fragst dich, hey Gott, kann es das sein? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe doch so viele Erklärungen bekommen aus der Bibel. Ich habe doch verstanden, was wir tun müssen, damit passiert. Die Theologie habe ich doch begriffen. Und es hat mich beinahe zerstört. Ich war so überzeugt von Dingen und Theologien, und von meiner Motivation. Und auf einmal stand ich da wie der Tom und habe gesagt, hey, war das nicht alles einfach nur eine scheiß Entscheidung? Sollte ich es nicht bleiben lassen? Ich bin wirklich an dem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, hey, komm bloß keiner mehr zu mir und fragt, ob ich für dich bete. Wozu? Das macht Gott doch eh mit sich aus. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, was da alles in mir hochkam und was alles mir in Frage gestellt wurde. Und ich habe gemerkt, dass diese Dinge so mein Rucksack war. Und auf einmal war er gestohlen, er war weg und ich habe den Sinn nicht mehr gefunden. Und dann passiert manchmal in meinem Leben etwas, das ist echt spooky. Du kannst das jetzt glauben oder nicht glauben, das überlasse ich dir einfach. Aber es gibt so Momente in meinem Leben, da spricht Jesus ganz persönlich in mein Leben hinein. Und das sind manchmal ganz kurze Sätze und ich begreife sie manchmal erst nicht. Ich saß da voller Verzweiflung und Jesus spricht zu mir, ich bin der Weg. Wow. Ja, Jesus, cool. Und ich habe gemerkt, hey, wow, Jesus möchte mir wirklich was sagen. Jesus sagt nicht, ich bin dein Wegbegleiter, der dir immer den richtigen Weg zeigt, der dich vor allen Unannehmlichkeiten und Gefahren bewahrt. Das bin ich nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wir denken so oft die Bibel als Wegweiser. Aber ich glaube, die Bibel ist etwas ganz anderes. Die Bibel ist ein Erfahrungsbericht von Menschen, die sich auf den Weg eingelassen haben. Die Bibel ist ein Erfahrungsbericht von Menschen, die berichten, wie ist es mir gegangen mit diesem Weg? Und auf einmal wurde mir klar, hey, Jesus lehrt uns eine ganz andere Theologie. Es geht auf einmal um etwas ganz anderes. Zum Glück gibt es diesen Erfahrungsbericht Bibel. Zum Glück gibt es den Bericht von Menschen, denen es genauso ging wie uns heute. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, da berichtet ein Mann namens Paulus, dem es, glaube ich, damals ganz, ganz ähnlich ging wie mir in seiner Gefühlswelt. Und er schreibt in einem Brief an eine Gruppe in Rom, Ich bin mir ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, in China, in Nepal, in Japan, in meinem Wohnzimmer, dass das alles nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann heißt das nicht, alles wird easy peasy. Dann heißt das nicht, dass wir alles verstehen. Überhaupt nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist das eine Aufforderung an dich. Eine Aufforderung, dran zu bleiben. Und ich habe in dieser Woche nochmal ganz neu eine Entscheidung getroffen. Ich bleibe in Bewegung. Ich gehe weiter. Ob ich den Weg verstehe oder nicht. Ob mir das Panorama zusagt oder nicht. Ob es mich gerade anstrengt, weil es hochgeht. Oder ob ich eine Partypause machen darf. Ich werde diesen Weg nicht verlassen. Und das Krasse ist, Gott geht einen Schritt weiter, und er sagt, ihr seid dazu bestimmt, diesem Jesus Christus ähnlich zu werden. Das heißt nichts anderes, als er will, dass du zu einem Weg wirst. Dass du zu einem Weg für andere wirst. Und auf einmal bekam dieser ganze Film, bekam die ganze Thematik eine Dimension, die viel größer war. Dieser Film ist voll mit Anspielungen, mit Metaphern, mit Vergleichen. Und so beendet sie ihren Weg, auch nicht in Santiago, sondern sie gehen noch ein Stück weiter bis ans Meer. Alle vier werden damit konfrontiert, dass es letzten Endes um etwas geht, das größer ist als sie selber. Jesus, ich habe mich gefragt, wie das funktionieren kann, als du gesagt hast, du wirst immer bei uns sein. Und dann habe ich verstanden, wenn du der Weg bist, dann können wir nach vorne, nach hinten, dann können wir laufen, wohin wir wollen. Dann wirst du immer da sein, weil wir ja auf dir sind. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass wir das ergreifen können, dass wir das verstehen können, dass wenn wir ja mit dir unterwegs sind, wenn wir dazu wirklich Ja gesagt haben, wenn wir gesagt haben, du sollst unser Herr sein, dass dann in unserem Leben sich etwas komplett verändert, Herr. Dass wir wirklich in dem Moment, wo wir das Ja zu dir gesprochen haben, ein neues Leben begonnen haben und auf dir unterwegs sind und von nun an immer mit dir unterwegs sein werden. Jesus, und ich bete um eine Gewissheit in unseren Herzen für die Momente, wo wir das nicht begreifen. Wo es uns so schwer fällt, weil wir von unseren Gefühlen, weil wir von unserem Verstand so abgelenkt werden. Jesus und das Leben fühlt sich manchmal überhaupt nicht heilig an. Es fühlt sich null nach Rettung an. Es fühlt sich nicht nach Erlösung. Es fühlt sich nicht nach Heilung an. Manchmal ist unser Alltag einfach nur schwer und einfach nur Last. Und ich möchte dich bitten für alle unter uns, die heute hier sind und die beladen sind, die eine Last mit sich rumtragen müssen, die mit alten Verletzungen zu tun haben, sei es seelisch oder körperlich. Jesus, ich bringe dir das in der Bitte um Heilung. Aber ich bringe dir das eben auch in der Bitte, dass wir daran nicht zerbrechen. Jesus, noch ist es nicht vollendet. Noch sind wir mitten in dieser Welt. Noch haben wir mit der Gefallenheit dieser Welt zu tun. Wir erleben Krankheit, wir erleben Leid, wir erleben Schmerzen, wir erleben all das, was wir nicht haben wollen. Aber es gibt diese Hoffnung. Jesus, und ich bitte dich, bete du für uns beim Vater, dass unser Glaube nicht verloren geht, dass wir an dieser Hoffnung festhalten, dass wir eines Tages diese neue Welt, diese Erlösung in aller Reinheit, in aller Schönheit bei dir erleben werden. Amen.